hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Gottes Gnade ist sowas von erstaunlich. Mir geht es zumindest so, immer wenn ich ins Wort Gottes reingucke und wenn ich über seine Gnade lese, wenn ich von seiner Gnade höre, dann denke ich immer, wow, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Wir haben jetzt in den letzten Wochen so viel über die Gnade Gottes gehört. Wir haben davon gehört, dass die Gnade Gottes kostenlos ist, unverdient ist. Das heißt, Gott liebt dich und er hat dich gerettet und befreit und erlöst und alles für dich vollbracht und du hast nichts, aber auch gar nichts dafür geleistet und musst auch nichts dafür leisten. Es ist ein Geschenk, das du durch Glauben annehmen kannst, indem du sagst, ja Jesus, ich glaube dir, dass ich durch dich gerecht gemacht bin. Und durch diesen Glauben empfängst du die Gerechtigkeit Gottes. Du bist so einer gerechten Persönlichkeit. Gerecht heißt schuldlos, gerecht, rechtschaffen, richtig vor Gott. Wahnsinn, das ist so amazing, das können wir manchmal gar nicht glauben. Und mir geht es manchmal so, dass wenn diese Wahrheit Gottes in mein Leben kommt, dann bin ich und dann ist mein tiefstes Inneres damit konfrontiert. Und dann merke ich was, da reagiert etwas und einerseits ist da eine Begeisterung, wow Gott, das ist ja so stark. Du liebst mich, du vergibst mir und ich muss nichts mehr tun und nicht einmal mehr, wenn ich mich bekehrt habe. Selbst dann kann ich in deiner Gnade gehen und ich brauche nichts mehr tun, um gerettet zu werden, egal was kommt. Und dann reagiert trotzdem noch eine andere Seite in mir drin, die sagt, kann das so einfach sein? Stimmt das wirklich? Und ich merke das und diese Diskrepanz wieder, der alte Mensch in mir drin dann reagiert und sagt, boah, nein, Rebellion. Und ich habe das manchmal erlebt, wenn Gnade gepredigt wird, dass dann richtige Reaktionen kommen können. Da regen sich die religiösen Geister, denn ehrlich gesagt, wenn wir uns selbst erlösen wollen, wenn wir alles selbst richtig machen wollen, wenn wir den Buchstaben erfüllen wollen, hey, dann machen wir nichts anderes als Religion. Nämlich, wir müssen irgendwie leben, damit ein Gott besänftigt wird. Wir stellen uns Regeln und Dinge auf, die wir erfüllen müssen, sonst gefällt Gott dein und mein Leben nicht. Nein, Gott hat sich ganz dafür hingegeben und gesagt, es ist vollbracht und ich liebe dich. Und wenn Gott dein Leben anschaut, dann schaut er durch Jesus durch und sieht dein Leben und es ist einfach perfekt und genial, gereinigt, geheiligt. Wir haben davon so viel schon gehört. Und ich glaube, wenn wir diese Gnade anfangen zu glauben, dann revolutioniert es unser ganzes Leben. Unser Denken, unser Herz, alles in uns wird erneuert und verändert, wenn wir anfangen, diese Gnade zu glauben. Und wir haben vorhin dieses Bild von dem Schlüssel gehabt. Da ist der Schlüssel. Ja, ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist damit da, damit wir was aufsperren. Ja, also wenn man mal einen Schlüssel vergessen hat und vor seiner verschlossenen Tür steht, dann weiß man, wie wichtig ein Schlüssel ist. Ja, so Schlüssel. Es ist total was Wichtiges und ich glaube, dass die Gnade ist so ein Schlüssel in unserem Leben. Und wir können mit der Gnade, wenn wir sie einsetzen in unserem Leben und reinlassen, dann schließt es unser Herz auf für die Segnungen Gottes. Für die vielfältigen Segnungen Gottes. Die kommen nämlich erst durch die Gnade. Denn du kannst von Gott dir keine Liebe vermehren und verdienen und vergrößern. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Es ist ein Geschenk für dich. Und heute geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Da geht es Amazing Grace. Gnade erzieht. Denn die Gnade, die rettet dich nicht nur, sondern sie erzieht dich auch. Dich und mich. In Galater 3, Vers 21 bis 26. Da lesen wir mal ein ganzes Stück. Wie? Ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Hier haben wir es nochmal ganz deutlich. Aus dem Gesetz, aus den Buchstaben, aus den Regeln kommt keine Gerechtigkeit. Das kann dich gar nicht gerecht machen. Nein, es disqualifiziert dich, wenn du ihr immer das Gesetz vor die Augen malst und sagst, boah, was muss ich wieder tun, um Gott zu gefallen? Ja, dann verdammt es dich. Aber es setzt dich nicht frei. Es setzt dich nicht frei. Denn das Gesetz ist nicht da, um dich gerecht zu machen. Es ist da, um dich zu verurteilen. Und das kennst du in dir drin. Du fängst an, dich zu verurteilen. Oh, ich bin ja nichts wert. Ich bin ja so klein. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz, verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Wow! Früher, da war das Gesetz und man musste sich nach dem Gesetz richten und dann musste man, wenn ich so lebe, wenn ich das Gesetz des Mose halte, dann kann ich irgendwie versuchen, gerecht vor Gott zu werden aus meiner eigenen Kraft. Darum war es das Zuchtmeister. Was habt ihr, wenn ihr das Wort Zuchtmeister hört, was kommt euch da in den Sinn? Das ist ein ziemlich altdeutsches Wort, ja? Zuchtmeister. Ist da Kaninchenzüchter mit gemeint? Ja? Ist da irgendein Gärtner gemeint, der irgendwas züchtet? Nein, das ist damit nicht gemeint. Oder ein Dompteur, der vielleicht Tiere trainiert und züchtet. Ja, ja, nein, das ist damit auch nicht gemeint. Sondern hier steht im griechischen Grundtext das Wort Paidagogos. Paidagogos, kennt jemand ein Wort, was so ähnlich klingt? Pädagoge. Was ist denn ein Pädagoge? Sagt man, meine Frau hat den Beruf? Nee. Ja. Erzieher. Ja, Zucht ist nämlich ein altdeutsches Wort für Erziehung. Nichts anderes. Bei uns in unserem Deutschen klingt dieses Zucht und Ordnung, ne? Dieses gleich unter Strafe sein. Zucht und Ordnung, ja, muss ja und so weiter. Und wir denken gleich vielleicht sogar an Schläge und an Strafe. Aber hier heißt es, wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, das kann es nämlich nicht. Das Gesetz tötet. In 2. Korinther 3, Vers 6. Denn der Buchstabe, das Gesetz, es tötet. Wenn du nach den 10 Geboten leben willst, wirst du feststellen, du wirst immer wieder versagen. Es wird dich nicht gerecht machen. Deine Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Halten von Geboten, von Richtlinien und Vorschriften. Vor dem Glauben waren wir unter dem Gesetz, unter dem Zuchtmeister, wie es hier heißt, unter der Erziehung des Gesetzes. Er hat versucht, der Buchstabe uns zu erziehen. Tu dies damit. Und wenn du nicht tust, dann kommt das Gericht, kommt die Strafe in dein Leben. Die im Alten Testament haben gesagt, okay, das Gesetz ist uns so wichtig, wir wollen uns daran erinnern, jeden Tag. Ja, sie haben sich sogar das an den Stirn und an den Arm gebunden. Da stand das Gesetz drauf. In 5. Mose 11, 18 bis 20, da heißt es sogar ein Gesetz von Gott. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden und sie soll als Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie auf den Pforten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das war das Gesetz. Überall sollte es hinweisen auf das Gesetz, auf diesen Bund mit Gott. Wenn du das Gesetz erfüllst, dann kannst du irgendwie gerecht und richtig vor Gott sein. Sie haben sich an den Arm gebunden. Das machen die Juden heute immer noch. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gesehen, wenn die da ihre Gebet und dann tun die da mit so einem schwarzen Band da sich um die Arme das Wickeln und um die Hände das Wickeln. Das ist das. Und sie binden, die haben da oben so einen Kubus, den sie sich da drauf binden. Da ist das Wort Gottes drin. Und wer mal an einem jüdischen Haus war, und das sieht man auch in Miltenberg, wenn man durch die Straßen geht und die alten jüdischen Häuser sieht, dann sieht man noch an den Pfosten, an den Häusern, da sieht man noch so kleine, wie soll man sagen, so Plätzchen, wo früher mal was dran befestigt waren. Das ist eine sogenannte Mesusa. Und in dieser Mesusa hat man das Wort Gottes und Segenssprüche reingesteckt und an die Hauswände gelegt. Das waren die Juden. Und das machen die heute auch noch. Und bevor man ein jüdisches Haus betritt, legt man seine Hand segnend an diesen Pfosten. Und man erinnert sich daran an das Gebot, an die Gesetze. So wie es hier in dem Text steht. Aber dieses Gesetz hat keine Kraft. Es hat nur Kraft, dich zu verdammen. Aber zu retten und zu erlösen hat es nicht. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, so heißt es hier, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Denn Jesus hat das Gesetz für dich und für mich komplett erfüllt. Denn ihr seid alle durch den Glauben, was? Kinder Gottes geworden. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Sag das mal. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ja? Gnade herrscht. Darüber haben wir gehört. Gnade, Glauben und Empfang. Aber wir vermischen so gerne dieses Gesetz, weil es in uns so reagiert. Wir mischen das so gerne mit der Gnade. Wir predigen manchmal so eine Mixtur aus Gnade und Gesetz. Gnade und so, aber du musst doch noch irgendwie ein bisschen was tun. Übrigens, ganz Galatien hat sich von Paulus ab, weil Paulus hat diese Predigt, hat gelehrt über die Gnade Gottes. Er hat so arg gelehrt darüber, dass ganz Galatien gesagt hat, nope, not mit, nicht mit uns. Not with me. Ja, nicht mit uns. Auf keinen Fall. Ja, und darum schreibt er an die Galater auch immer wieder. Galater 3, Vers 1 bis 3, da heißt es, unverständliche Galater, ihr habt es nicht gepeilt. Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch da irgendwas in den Kopf gesetzt? Den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Das geht nicht. Du kannst Gnade niemals mit dem Gesetz mischen. Es ist nicht möglich. Und die Gnade ist auch die Grundlage für unsere Veränderung. Ja, wir sind Kinder Gottes geworden. Du bist ein Kind Gottes. Aber deswegen muss nur gleich dein Leben aussehen wie das Leben eines Kindes Gottes. Das weißt du, wenn du in dein eigenes Leben reinguckst, dann siehst du noch, da gibt es noch Baustellen. Wenn du ganz ehrlich bist. Und ich glaube, dass Gott nicht möchte, dass du in der Sünde lebst. Das ist ganz deutlich. Gott möchte das nicht. Gott möchte nicht, dass du Schulden hast, dass du krank bist, dass du Unvergebenheit in deinem Herzen hast. Das sind alles Dinge, die werden keinen Segen in deinem Leben bringen. Und deswegen möchte Gott, dass da Änderungen in dein Leben reinkommt. Das ist klar. Und Sünde ist Sünde und Sünde ist schlimm. Trotz der großen Gnade, ja, die da ist und die einmal die Grundlage schafft. Hey, ich fange ein neues Leben mit Jesus an. Ich bin erlöst. Ich gehe in der Gnade und ich weiß, da ist die Vergebung. Die ist da. Selbst bevor ich mich entschuldige, ist die Vergebung da. Bevor ich irgendetwas tue, bevor ich Buße tue, umdenke, ist die Vergebung da. Und ich darf sie empfangen durch Glauben. Aber dennoch möchte Gott dich auch von Grund auf erneuern und verändern. Immer mehr und Stück für Stück. Und das kann nicht das Gesetz. Denn die Gnade rettet uns nicht nur, sie ist auch für unsere Veränderung zuständig. Für deine und meine Veränderung zuständig. In 1. Korinther 6, Vers 12, da ist ein ganz krasser Vers. Und 1. Korinther 10, Vers 23, da heißt es, alles ist mir erlaubt. Krass. Alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles dient zum Guten. Die Gnade hat das Gesetz entkräftigt. Du bist ein Kind Gottes, alles ist dir erlaubt. Aber Gott möchte, dass du ein Segen wirst in dieser Welt. Darum, tu Dinge, die zum Guten dienen. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Keine Süchte oder Dinge, die dich ablenken, kaputt machen. Oder alles ist mir erlaubt, in 1. Korinther 10, Vers 23, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und Gott ist jemand, der befreit. Der möchte nicht, dass du in Abhängigkeiten steckst. Er möchte nicht, dass du irgendwo in der Tinte drin hängst, dass es dir schlecht geht. Er möchte nicht, dass du versagst. Er möchte dich erbauen. Und darum brauchen wir Gottes Erziehung. Damit wir uns nicht von der Sünde gefangen lassen. Denn nichts trennt dich, ja, nichts trennt dich von der Liebe Gottes. Sag das mal, nichts trennt mich von der Liebe Gottes. Glaubst du das? Die Liebe Gottes, sie ist da, seine Gnade ist da. Nichts trennt dich. Manchmal ist es so, die Bibel ist wie eine Bedienungsanleitung. Ja, manche finden es so als Gesetzbuch. Ne? Du musst, du sollst, ja, das Gesetz. Aber es ist eher als eine Bedienungsanleitung. Weißt du? Wenn du dir eine Mikrowelle kaufst, wir haben vor kurzem, als wir jetzt eingezogen sind, in der Wohnung eine neue Mikrowelle gekauft. Und bei jedem Gerät, bei jedem Küchengerät, so auch bei der Mikrowelle, da ist so eine Bedienungsanleitung dabei. Ne? Da sind die Ingenieure, die das Ding entwickelt haben, die wissen ganz genau, wie das Teil funktioniert, was es kann. Die haben es nicht nur erfunden und gebaut und zusammengebastelt, sondern die haben es auch getestet und wissen, was das Ding aushält, was es kann. Und da drin steht ganz genau, wie man das Ding bedient. Na, wenn man da jetzt in so eine Mikrowelle Teller mit Goldrand oder Gabeln reinigt, dann weiß man, das schlägt Funken, da mal sprüht und spritzt und blubbert es da drin und das Ding hält nicht so lange. Ja? Dann macht die Maschine irgendwann Harakiri. Und deswegen haben die, weil die wissen, das Ding kann das nicht, steht es in den Bedienungsanleitungen mit drin. Na, auf keinen Fall Metall in die Mikrowelle stecken und natürlich auch kein Haustier zum Trocknen. Ja? Das ist auch nicht so toll. Da steht da alles drin. Übrigens haben das mal Leute ausprobiert in Amerika. Da hat irgendeine ältere Dame ihren kleinen Hund in die Mikrowelle gesteckt, weil er nass war und wollten trocknen. Und der kam dann wirklich trocken raus. Und seitdem steht es auch in den Bedienungsanleitungen. Mach das auf keinen Fall. Deine Haustiere, dein Hamster oder sonst was in die Mikrowelle stecken. Das wird nicht gut ausgehen. Und genauso, Gott, er ist der Ingenieur, der hat dein Leben geplant, er hat dich geschaffen und er weiß ganz genau, was du abkannst. Der weiß, für was du geschaffen bist. Der hat eine Absicht mit dir und darum hat er uns sein Wort gegeben als eine Bedienungsanleitung für dein Leben. Und wenn wir uns daran halten und diese Dinge leben, dann sage ich dir und garantiere ich dir, dann haben wir eine Garantie. Eine Ewigkeitsgarantie einerseits, aber auch ein langes Leben. Und dann geht es uns gut. Denn diese ganzen Dinge, auch die im Gesetz stehen, das sind gute Sachen. Das sind gute Sachen, die dir und mir gut tun. Es ist ja nicht schlecht. Es hat bloß keine Kraft, dich zu retten. Aber Gott möchte dich und mich dahin erziehen, dass wir ein Leben leben voller Erfolg. Damit wir rauskommen aus der Tinte. Damit wir die Sünde hinter uns lassen. Damit wir durchbrechen können. In allen Lebensbereichen. Wenn wir über die Erziehung Gottes reden, können wir leider, deswegen habe ich mir lange überlegt, ob ich das hier so predigen soll, wenn wir über die Erziehung Gottes sprechen, können wir leider manchmal wieder schnell in diese Gesetzlichkeit reinrutschen. Du musst, du sollst, du tust. Ja. Aber das möchte Gott nicht. Wir müssen in die Gnade immer wieder reinrutschen. Ne? Reinrutschen in die Gnade. Und das muss ganz fest verankert werden. Das kannst du für dich entscheiden. Jesus, ich möchte ein Diener deiner Gnade sein. Ich möchte immer wieder in die Gnade reinrutschen. Deine Gnade ist genug. Unter der Erziehung der Gnade. Eine Grundvoraussetzung, Galater 3, Vers 26, wir haben es vorhin gelesen, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Wer ist hier alles Eltern? Mal Hände hoch. Mal gucken. Wow, sind einige. Ja, bei vielen sind die Kinder schon aus dem Haus. Bei manchen sind sie gerade noch im Haus. Ja, manche werden noch ein bisschen länger im Haus sein, Kinder. Aber ich sag euch, wenn du ein Kind hast, dann wünschst du dir, dass es dem Kind gut geht, oder? Wir könnten hier eine Umfrage starten. Wünschst du dir, dass es deinem Kind gut geht? Und dann wird jedes Elternpaar sagen, ja, vom ganzen Herzen wünschen wir uns, dass unser Kind, dass es dem besonders gut geht. Natürlich, alle anderen soll es auch gut gehen, aber natürlich, unser Kind, das ist uns wichtig, das ist aus uns hervor. Wir wünschen uns, dass es dem Kind richtig gut geht. Wie viel mehr der Vater im Himmel. Du bist sein Kind und er wünscht sich, dass es dir richtig, richtig, richtig gut geht. Eltern sind bereit, selbst zu leiden, damit es den Kindern besser geht. Sie stecken gerne zurück. Sie nehmen sich manchmal auch harte Zeit auf sich, damit es dem Kind gut geht. Sie arbeiten. Es gibt manche Eltern, die arbeiten so hart, damit es den Kindern gut geht. Ja, alles, es kommt von Herzen. Sie geben Hilfe und Unterstützung, und letztendlich sogar irgendwann mal das ganze Erbe. Alles, was sie in ihrem Leben aufgebaut und erreicht haben, manchmal auch durch Mühe, durch Herzblut, durch Schweiß, durch harte Arbeit, durch Rückschläge, Niederlagen und wieder siegen. All das geben sie, ihre ganzen Errungenschaften, dann ihren Kindern weiter. Finanziell, materiell. Und auf dem können dann die Kinder aufbauen. Die kriegen eine Grundlage mit, einen Segen mit. Ja. Kinder, Eltern, die ihr Kind gut, die wirklich lieben, die werden ihr Kind auch gut erziehen. Seid ihr mit mir da ein? Ja, glaube ich auch. Warum? Es gibt Werte. Ja, die sind Dinge besonders wichtig. So ein Verhalten, das ist wichtig. Und das möchte ich, dass meine Kinder lernen. Verhaltensweisen. Deswegen sagen die Eltern, Junge, lern was. Ja? Warum? Damit es dir gut geht. Damit auch Wohlstand und Genuss in dein Leben kommen kann. Wir wollen ja nicht, ich glaube, kein Eltern sagt, ja, ich will, dass meine Kinder arm sind. Ja? Dass sie jeden Cent in der Tasche rumdrehen müssen. Die sollen überhaupt nichts bekommen. Nein, die sollen das harte Leben lernen. Ja, ich glaube, dann sind wir ein bisschen eigenartig. Wir wollen doch, dass es unseren Kindern gut geht. Ausbildung, ja, Kraft zum Überwinden. Mach eine Ausbildung, damit du lernst, überwinden. Die Herausforderungen des Lebens. Das Leben ist voller Herausforderungen. Und wir wünschen uns als Eltern, ich bin noch keiner, aber ja, als Eltern wünscht man sich, dass diese Herausforderungen des Lebens geschafft und gemeistert werden können. Und die Grundlage dafür ist eine uneigennützige Liebe. Wir Eltern, wir versagen oft, wir Eltern, ja, ich tue mich schon mit reinbauen, aber ich bin ja noch kein Elternteil. Also Eltern versagen oft da drin. Manchmal doch eigennützig denken. Manche Kulturen bauen sogar drauf, dass die Kinder die Garanten ihrer eigenen Altersvorsorge sind. Ja, Hauptsache viele Kinder, damit es mir im Alter gut geht. Eigennützig. Und wie oft versagen Eltern in ihrer Funktion. Aber dennoch ist diese Grundhaltung da. Liebe. Du bist Gottes Kind und er wünscht sich für dich nur das Beste. Und er wünscht sich's nicht nur. Wenn du sein Kind bist, dann fängt er auch an, dich zu erziehen. Weil er liebt dich. Es wäre grob fahrlässig von ihm, wenn er seine Kinder nicht erziehen würde. Wenn er dich nicht erziehen würde. Er liebt dich viel mehr, als ein irdischer Vater es jemals kann. Er hat alles in dich hinein investiert und er tut es auch weiterhin. Er teilt sein Erbe aus, und zwar nicht erst irgendwann, wenn wir im Himmel sind, sondern schon jetzt und hier auf der Erde. Durch seine überreichen Segnungen und Bezahlungen. Überreich. Und darauf darfst du aufbauen. Voller Freude. Dir gehören die Dinge deines Vaters. Kannst du dir das vorstellen? Gott, dem die ganze Welt gehört, der voller Reichtum ist, dem alles Gold und Silber und alles gehört. Du hast Anteil an seinem Vermögen. Du hast Anteil an seinem Erbe. Du hast Anteil. Er herrscht über diese Welt. Und wir sollen auch als Könige und Priester über diese Welt herrschen, sagt die Bibel. Du hast Anteil. Gott ist absolut gerecht. Kannst du sagen, mir gehört Gerechtigkeit. Er ist voller Ehre. Kannst du sagen, wow, mir gehört Ehre. Oh, da sind wir immer so vorsichtig. Da dürfen wir einander ehren. Ja, Ehre ist sehr wichtig. Mir gehört Kraft. Gott ist voller Kraft. Mir gehört Kraft Gottes. Mir gehört Gesundheit. Er ist gesund. Er möchte, dass du herrschen tust, auch über die Sünde. Darum wird Gott dich auch erziehen. Er möchte seine Werte, seine Verhaltensweisen in dein Leben hineinbringen. In Lukas 6, Vers 45, da heißt es über dich und mich: Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das, was in dir drinne steckt, das kommt raus. Und darum zielt seine Erziehung wo? Auf dein Herz. Auf dein Herz. Auf das Innerste, auf das Tiefste in dir drin. Da setzt seine Erziehung an. Das können Eltern gar nicht so, ne? Die können Batsch vielleicht mal auf einen kleinen Klaps geben oder so, was man heute nicht mehr so darf und soll. Aber Gott, er setzt an, tief innen drin, in deinem Herzen. Eine Herzenstransplantation, eine Herzensveränderung. Und ehrlich gesagt, das tut manchmal ganz schön weh. Erziehung tut weh. Die Wahrheit zu erkennen, tut weh. Und das rumort in uns selbst, allein dieses Thema Gnade, das rumort in uns. Und es merkt, es erzieht uns. Da ist was, und in mir, ich will nicht, doch und doch. Und lass es rein. Es ist wie ein Schlüssel in deinem Herzen. Und Gott ist nicht fehlbar wie ein irdischer Vater, wie irdische Eltern. Und vor denen hast du auch Respekt. Du hast deine irdischen Eltern geliebt. Sondern er hat die perfekte Erziehung für dich. Da gibt es einen Papa, der versucht, seinem Kind Schwimmen im Schwimmbad beizubringen. Und nach einer Weile fragt das Kind, können wir aufhören? Ich habe keinen Durst mehr. Ja? Oder, Mama, ich mag nicht mehr nach Amerika. Sei still und schwimm weiter. Ja? So, also die Erziehung von Menschen ist manchmal fehlbar. Aber die Erziehung von Gott ist niemals fehlbar. Denn die Gnade Gottes, sie rettet dich nicht nur, sondern sie erzieht dich auch. Wie sieht es aus? Ganz ehrlich, wir haben immer so Angst, ja, wenn dann so viel Gnade gepredigt wird und dann kommt es in unser Leben, die Gnade, und dann können wir ja sagen, okay, wenn mir eh alles vergeben ist, dann kann ich ja machen, was ich will. Wow, dann kann ich ja den ganzen Tag lang sündigen, tun und lassen, was ich will. Ja, das könntest du, aber ich glaube, ich habe so jemanden noch nie erlebt. Ich habe so jemanden, ehrlich gesagt, in meiner ganzen Laufbahn als Pastor noch nie erlebt. Ich habe immer erlebt, wenn da jemand tatsächlich die Gnade Gottes erlebt hat in seinem Leben, dann war der so überwältigt, dass er sagt, wow, davon brauche ich mehr und ich will neu leben. Da ist in deinem Herzen ein Saatkorn hineingefallen, das sagt, ich will Veränderung. Ich will dir ähnlicher werden, Jesus. Ich bin jetzt dein Kind. Und das ist es was. Weil ganz ehrlich, jemand, der so reagiert, oh, dann kann ich ja sündigen, wie ich will, der hat die Gnade Gottes überhaupt nicht verstanden und noch gar nicht erlebt. Die Gnade Gottes, sie wird dich immer erziehen. Und es ist nicht das Gesetz, das dich erzieht. Wir Menschen, wir tun gern mit Gesetzen erziehen. Aber Gott sagt, nein, ihr seid nicht mehr unter diesem Gesetz, ihr seid auch nicht mehr unter der Erziehung des Gesetzes, sondern ich erziehe euch jetzt durch meine Gnade. Das ist so komplett weltfremd. Was müssen wir glauben? Titus 2, 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, Luther sagt, nimmt uns in Zucht. Wir können auch sagen, und erzieht uns. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilsbringend allen Menschen und sie unterweist uns, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitlauf. Was erzieht uns? Das Gesetz, das uns verdammt? Nein, die Gnade Gottes, die dich freispricht. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit Nachdruck, niemand soll dich verachten. Wir dürfen davon mit Nachdruck sprechen, dass es die Gnade Gottes ist, die den Erfolg in deinem Leben bringt. Und auch hier, dieses Wort erziehen oder unterweisen heißt paideo, kommt auch von diesem Wort Pädagoge. Erziehen, das heißt erziehen, unterweisen oder man kann es auch übersetzen als Kind von klein auf aufziehen. Ein Kind von klein auf aufziehen und das macht die Gnade. Die Gnade Gottes macht das mit deinem Leben. Sie fängt an, dich von klein auf zu erziehen, aufzuerziehen. Und die Gnade ist kostenlos, unverdient, weil du geliebt bist. Ein Geschenk von Gott. Wow, hier der Text, der ist so krass. Die Gnade Gottes ist heilsbringend erschienen. Sag mal, die Gnade Gottes ist erschienen. Und sie erzieht mich. Wow. Die Gnade Gottes erzieht dich. Erziehung, damit du über die Sünde herrschen kannst. Damit wir Gottseligkeit und weltliche Begierden verleugnen können. Da suchen wir die ganze Zeit unseren Schlüssel. Herr, wie kann ich mich verändern? Wie? Zeig mir doch, was muss ich tun? Und es heißt, glaube, vertraue, geh mit Jesus, lass die Gnade in dein Leben rein. Das ist der Schlüssel für Gottseligkeit, damit weltliche Begierden hinter dir gelassen sind. Nicht, indem du dann die Gebote und die Gesetze und was du alles erfüllen und tun musst. Und das wird dich immer wieder runterziehen, weil du merkst, diese Messlatte des Gesetzes ist zu hoch und unerreichbar für jeden Menschen, auch für dich. Auch wenn du dich abstrampeln magst. Besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben können. Wahnsinn. 1. Mose 4, Vers 7. Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Du sollst über die Sünde herrschen. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen, wie wir das Böse mit dem Guten überwinden können. Und das möchte Gott dir beibringen. Entscheide dich für das Richtige und für das Gute. Sag nicht nur auf die anderen, oh, guck mal, wie die leben, die machen es ja nicht richtig. Sondern wende das auf dich an und sag, Herr, hier bin ich und ich bin voller Fehler und ich möchte lernen von dir. Lass deine Gnade mich erzählen. Ein älterer Mann in der Straßenbahn sagt, eine Erziehung ist das heutzutage. Was wollen Sie eigentlich, sagt ein junger Mann. Der Junge da, der hat doch Platz gemacht für Sie. Ja, das stimmt, aber sehen Sie nicht, dass meine Frau immer noch steht? Ja, also du kannst über die Erziehung schimpfen, der anderen, aber selbst völlig unerzogen sein und keinen Platz machen. Erziehung durch Herzensveränderung, Hebräer 8, Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Und was haben die Israelis vorher machen, die Hebräer machen müssen? Sich das Gesetz an den Arm binden. Sie sollten es sich selbst auf die Seele legen, sich aufs Haus schreiben, was sie alles tun mussten. Und jetzt? Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich ihnen in ihren Sinn. Ich ihnen in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir mein Volk sein. Er wird es tun. Er ist der große Erzieher. Lass Jesus und seine Gnade in dich hinein. Diese Gnade verändert dein Herz. Ich überspringe ein bisschen was. Vielleicht kennt ihr solche Bibelstellen wie Apostelgeschichte 26, Vers 20, sondern verkündige, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbringen oder vollbrechen. Ja, da steht es doch, wir müssen ja doch was tun. Wir haben letzten Sonntag gehört, was Buße bedeutet. Buße heißt nicht in erster Linie umkehren. Es heißt nicht in erster Linie, oh, ich muss jetzt büßen für etwas. Oh, das muss mir leid tun. Nein, es heißt umdenken. Buße, Metanoia, neu denken. Eine neue Sicht von Gott, eine neue Sicht von seiner Gnade, die kostenlos und unverdient für dich da ist. Ich denke um. Und dann können wir aufgrund dieses Umdenkens, dieses Erlebens der Gnade, können wir neu leben. Und dann sollen wir würdige Werke vollbringen. Ja, weil Gott sich wünscht, dass seine Kinder ordentlich sind. Gott wünscht sich, dass seine Kinder ihm gehorchen. Auch wenn es Erziehung braucht. Ja. Werke sind tot, wenn du sie aus deinem eigenen Vermögen heraus versuchst. Ja, Gesetz, wir haben gewusst, du musst tun, damit die Gnade ist, du kannst tun, weil er es getan hat. Wir, du und ich, wir repräsentieren den Vater Gottes auf Erden. Es ist nicht der Papst, der Stellvertreter Gottes auf Erden ist, sondern du bist es. Du bist sein Stellvertreter, seine Stellvertreterin. Warum? Weil du sein Kind bist. Du repräsentierst ihn. Und darum soll seine Erziehung in deinem Leben sichtbar sein. Und er möchte dich komplett erziehen. Veränderung und Kraft zum Herrschen über die Sünde ist eine Frucht. Römer 6, Vers 20 bis 23. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Soll ist der Tod, und die Gabe Gottes aber das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Frucht. Was ist Frucht? Eine Frucht ist mal ein Prozess. Wenn du einen Apfel nimmst, in den Boden steckst und dann irgendwann fängt dann an, der Baum zu wachsen. Wie lange braucht es, bis der Baum groß ist und dann das erste Mal Früchte bringt? Eine ganz schöne Zeit. Und genauso ist es auch mit Erziehung, oder? Wie schnell lernt ein Kind selbst zu essen? Jede Mutter weiß das, oder? Wie lang? Und dann steckst du dem Kind den Löffel in den Mund und sagst, und dann macht das Kind und spuckt dann alles raus und alles voll. Und was macht der Vater? Bam, böses Kind! Nein, oder? Du, wann peilst du das endlich? Nein, sondern er sagt, und noch einmal, und noch. Und ey, Gott zieht dich genauso auf. Er ist nicht der strafende Gott, der gleich dir eins draufhaut. Nein, er zieht dich Stück für Stück, selbst wenn du in der gleichen Sache immer und immer wieder auf die Nase fällst. Er ist hier und seine Gnade ist da und er erzieht dich. Es ist ein Prozess, heilig zu werden. Und übrigens, ich glaube nicht einmal, dass wenn Äpfel am Baum hängen, dass das die Frucht eines Baumes ist. Was ist denn die Frucht? Das sind ja eigentlich nur nochmal samentragende Teile. Die Frucht ist erst, wenn dann wieder von dort ein Apfel runterfällt und ein neuer Baum wächst. Das ist die erste Frucht eines Apfelbaums. Ein weiterer Apfelbaum. Das ist Frucht. Und wir verlangen manchmal so schnell die Früchte bei unserem Nächsten. Ja, wann peilt ihr das endlich? Der kann doch nicht so leben. Ja, anstatt dass wir sagen, ja, wir helfen, dass er schnell wächst, dass der Same sprossen kann. Früchte brauchen Zeit. Ich glaube sogar, dass die Frucht eines Apfelbaums nicht nur ein weiterer Apfelbaum ist, sondern ein Wald voller Apfelbäume. Das ist die Frucht eines Apfelbaums. Ich möchte noch mit euch einen ganz schwierigen Text anschauen. Und dieser Text wird gern hergenommen in der Bibel, um die Strenge Gottes uns einzuhämmern. Du musst dich ändern. Du musst die Gebote halten. Man kann den Vers auch in der Tat falsch verstehen. Darum möchte ich euch mit euch diesen Text angucken. Und der Text ist in Hebräer 12, 4 bis 15. Und da heißt es, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und Andi, guck mal, da steht's doch, er straft uns. Da steht es doch ganz schwarz auf weiß, dass er uns straft. Weil wir seine Kinder sind. Er ist es, der die Peitsche zückt. Ja, aber der Vers davor, da heißt es, habt ihr den Trost vergessen? Wie soll uns denn sowas trösten? Also ganz mal ehrlich, stell dir doch mal die Frage, wie sollen denn die Schläge, wie sollen Strafen, wie soll das uns denn trösten? Da kann doch irgendwas nicht stimmen, das widerspricht sich doch. Jetzt müssen wir wissen, was hier zitiert wird. Es ist ein Vers aus Sprüche 3, 11 bis 12 wird da zitiert. Und es ist ein alttestamentlicher Text. Hier wird also ein Text zitiert aus dem Alten Testament, der noch unter dem alten Bund war, unter dem Gesetz, unter dem Zuchtmeister des Gesetzes. Aha! Also müssen wir wissen, dieser Text beinhaltet also noch dieses Gedankengut nicht der Gnade, sondern des Gesetzes. Der wird hier nur neu interpretiert. Der Schreiber von dem Hebräerbrief, der zieht also diesen alttestamentlichen Text her und sagt, guckt mal, was da drin steht. Und da soll Trost drin stehen. Und ehrlich gesagt, wenn man nachschlägt, nochmal bevor in Jesaja 53, Vers 5, da heißt es, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Das heißt, wie soll ich das verstehen? Das widerspricht sich ja dann nochmal. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, im Griechischen heißt hier gestraft, elencho. Das heißt, Zurechtweisung durch Überführung oder Überzeugen. Na, bekommt es nochmal eine ganz neue Sicht. Also hier nicht so eine Strafe wie, du böser, böser Junge, du hast jetzt wieder Mist gebaut, also bekommst du eine Ohrfeige und wieder Hausarrest oder sonst irgendwas. Nein, nicht eine Strafe in dem Sinn, sondern eine Zurechtweisung durch Überführung und Überzeugung. Gott kommt in das Leben von uns und wir merken, oh, ich habe Mist gebaut. Es kommt ans Licht. Du wirst plötzlich, du schämst dich. Du merkst, oh, es wird irgendwie offenkundig. Vielleicht kriegst du sogar andere mit. Und jetzt sitzt du da, ganz blamabel und blamiert. Und manchmal kommt Gott tatsächlich so, wie man manchmal mit einem kleinen Kind macht. Ja, hast du mich jetzt angelogen? Nein. Aber du hast doch das vorher so und so gemacht. Und dann irgendwann merkt das Kind, und es wird immer unsicher. Und genau so ist es. Adam und Eva, kennt ihr das? Ja, genau das gleiche Prinzip. Und Gott bringt durch Überführung und Überzeugen die Sache hoch und wir stehen manchmal dann ganz schön dumm da. Aber wir wissen, da ist die Gnade Gottes. Okay, also wir merken, ganz so kann es nicht gemein sein. Und jetzt, und das fand ich so fantastisch, habe ich mal nachgeguckt, was sagt denn das Alte Testament? Wie steht denn diese Stelle denn tatsächlich auch im Alten Testament in Sprüche 3, 11 bis 12? Und wir können den Vers mal vergleichen. Da steht, mein Sohn oder mein Kind, verwirf die Zucht des Herrn nicht oder die Erziehung des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Wow! Dieses Wort schlägt oder straft, da heißt es im Alten Testament eigentlich, den weist er zurecht. Und übrigens ist es, er liebt dich. Er hat dich angenommen, hat Wohlgefallen an dir, an dein, seinem Kind. Wohlgefallen. Das ist das Gleiche wie das, was Jesus erfährt, als er an der Taufe, kennt ihr die Stelle, als Jesus sich taufen lässt? Und dann kommt die Stimme aus dem Himmel und da sagt der Vater im Himmel hörbar, dies, und dann spricht er von Jesus, ist mein vielgeliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und da hat Jesus noch nichts gelehrt, da hat er noch nichts gewirkt, noch nichts vollbracht, noch kein Wunder gemacht. Er hat uns noch nicht erlöst. Und er kriegt diesen Vertrauensvorschuss von Vater, der sagt, dies ist mein vielgeliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und jetzt bist du sein Kind. Und er sagt, ich habe Wohlgefallen an dir. Du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Und er hat Wohlgefallen an dir. Gnade qualifiziert und bevollmächtigt dich. Nächsten Sonntag. Wenn ihr meine Predigt heute vergesst, dann vergesst sie. Aber komm, nächsten Sonntag wird richtig gut. Nächsten Sonntag, da geht es ja darum, wie die Gnade dich qualifiziert und bevollmächtigt. Bringt so viele Leute wie möglich mit, das wird der Hammer. Ja, das wird so stark, das wird gut. Nächsten Sonntag, er hat Wohlgefallen an dir. Ist es nicht amazing? Erstaunlich an dir? Wie erzieht denn jetzt Gott? Wie sehen denn seine Schläge aus? Wie erzieht Gott, der Vater, dich als sein Kind, an dem er Wohlgefallen hat? Schickt Gott Krankheit in dein Leben? Leid? Plagen? Strafen? Lässt Gott bewusst schlimme Dinge in deinem Leben zu, damit du auf die rechte Bahn kommst? Ganz ehrlich? Wie wir vorhin das Essen, Baby beim Essen, es spuckt raus, bekommt gleich eine Ohrfeige. Das wäre doch eigenartig, so ein Elternteil, der gehört ja, in den Knast. Kind, damit du lernst, nicht immer wieder so ohne zu schauen, über die Straße zu laufen, fahre ich dir jetzt mit dem Auto über dein Bein. Damit du es lernst. Wow. Ja. und ich bin dir über dein Bein gefahren. Ja, das ist jetzt kaputt und nächstes Mal ist das andere dran, wenn du nicht gehorchst. Also manchmal haben wir so ein Bild von Gott. Ja? Er straft und schickt Krankheit. Hey, er will, dass es dir gut geht. Niemals wird ein Elternteil seinem Kind Krankheit an den Hals wünschen. Ganz im Gegenteil, die Eltern sind besorgt, wenn das Kind krank ist. Und tun alles, gehen zum Arzt, helfen und tun, damit das Kind so schnell wie möglich wieder gesund wird. Und genauso ist der Vater. Er schickt nicht Krankheit in dein Leben. Er möchte, dass du gesund wirst. Er lässt es auch nicht zu, damit du jetzt wieder lernst. Ja? Denn die Strafe liegt auf dir. Seine Strafe ist nicht eine Bestrafen für eine Tat, die du getan hast, sondern seins ist ein Erziehen in seiner Liebe und in der Gnade. Damit du lernst, nicht an den Herd zu fassen, nehme ich jetzt deine Hand und drückst sie so fest auf die, ein paar Minuten auf die Platte drauf, bis sie kocht und brutzelt. Ne? Gott ist kein Sadist, nein. Kennt vielleicht auch solche Sachen. Amerika hat gesündigt, darum straft Gott das Land, zum Beispiel am 11. September. Ja, darum kommen Naturkatastrophen, ein Hurrikan ins Land. Ja, weil das Amerika, manche Propheten stehen auch auf und verkünden so ein Zeugs, hat gesündigt, darum kommt die Strafe des Herrn. Das ist alles dasselbe, was die Terroristen sagen. Das sagen die auch. Obama, habe ich schon fast gesagt, das ist kein Terrorist. Nein, wie heißt dann? Osama, genau. Oh, die großen O's. Der Osama, was haben die gesagt? Was sagt der IS? Tod Amerika, denn die haben gesündigt. Das ist das Gericht Gottes, was die jetzt getroffen haben. Hey, ist Gott genauso? Ist Gott ein Terrorist? Nein. Er ist auch kein Terrorchrist. Ja. Er ist nie bestrafend, immer zum Heil wirkend. Und seine Erziehung ist die Erziehung eines liebenden Vaters, der dir wohlgesonnen ist. Glaub das doch. Das ist seine Gnade. Darum wird es auch nie unter Gesetz gehen, sondern nur aufgrund der Gnade und seiner Liebe. Jesus ist unser Vorbild. Was macht er denn mit der Frau am Jakobsbrunnen? Die hat einen Haufen Mist in ihrem Leben. 5 Männer und so weiter, mit denen sie schon zusammen war. Jesus bringt es ans Licht. Ja, es wird ziemlich unbequem. Aber ist er Verdammnis? Strafe? Nein, ganz im Gegenteil. Nach der Begegnung hat sie vom lebendigen Wasser gekostet und rennt in die Stadt und sagt, ich muss allen davon erzählen, was dieser Mann in meinem Leben bewirkt hat. Oder die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und alle gehen weg. Und übrigens, der Einzige ohne Sünde war er. Er hätte sofort den Stein nehmen können und sagen, BAM! Ja? Ich bin der Gerechte, ich bin der Heilige, ich bin ohne Sünde, ich kann schmeißen. Und alle sind weggegangen, die den Buchstaben, das Gesetz gefordert haben, die Verurteilung gefordert haben. Und was sagt er? Ist noch irgendjemand da, der dich anklagt? Und sie sagt, nein, alle sind weg. Und was sagt Jesus? Ich verurteile dich auch nicht. Jesus verurteilt dich nicht. Da ist seine Gnade, die hat sich noch nicht einmal entschuldigt. Die saß da völlig gedemütigt im Sand, nicht entschuldigt, keine Buße getan oder sonst irgendwas und erfährt die Gnade Gottes und dann auch gleich zur Erziehung. Aber jetzt geh hin, du hast Gnade erlebt und sündige nicht mehr. Auch da fängt die Gnade an. Hat sie nicht mehr gesündigt? Wir wissen es nicht. Aber Gnade Gottes hat angesetzt. Jesus schimpft die Schrift- und Gesetzesgelehrten, auf das Gesetz pochen. Matthäus 23, Vers 33. Er sagt zu denen, Schlangen, Otternbrut, wie sollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Hat er das mit den Sündern getan? Nein. Jesus hat so nie gegenüber Sündern reagiert. Er ist unser Vorbild. Schau in die Bibel rein. Wie ist er mit Sündern umgegangen? In Liebe und Gnade. In Vergebung. Aber wie ist er mit den Gesetzesgelehrten umgegangen? Schlangen, Otternbruten übrigens, hey, wer möchte denn so genannt werden? Du Schlange, du giftige Schlange. Wie sollt ihr dem Gericht der Hölle entkommen? Wie macht es Jesus? Er überführt durch Offenlegung. Es kommt ans Licht, es kommt heraus, peinlich. Deswegen bring es am besten so schnell wie möglich in Ordnung. Mach Dinge wieder gut. Vielleicht ist ein hinterlassenes Schlachtfeld, das du aufräumen musst. Aber es ist immer lösungsorientiert. Ich möchte den Vers noch fertig lesen. Ich möchte das Wort Zucht durch Erziehung ersetzen, weil wir es dann vielleicht besser verstehen und erfassen, was diese Schriftstelle für uns meint. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht oder auferzieht? Seid ihr aber ohne Erziehung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter, Eltern uns erzogen haben und wir sie doch geachtet haben, sollen wir dann nicht viel mehr uns unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns erzogen für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber, Gott, tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Erziehung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum stärkt die müden Hände und die wankelnden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen. Fangt an zu lernen, zu gehen. Bis ein Kind gehen kann, das braucht eine Weile. Aber wenn es dann gehen kann, dann freut es und läuft es überall hin, wo es auch nicht hinlaufen soll. Ne? Genauso ist es. Macht stark eure müden Hände und die wankelnden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach. Und übrigens, die Erziehung kommt von Gott. Und jetzt kommen ein paar Tipps, die du und ich umsetzen können. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Oder die Elberfelder schreibt hier, damit niemand Mangel leidet an der Gnade Gottes. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Achte darauf, dass niemand an der Gnade Mangel leidet. Achte darauf, dass niemand am Gesetz, am Verurteilen, nein, da wären wir schon von der Welt genug herumgetrienst. Nein, Gott ist es, der Gnade hat für dich und du sollst keinen Mangel daran leiden. Was kannst du tun? Fang an, die Dinge umzusetzen in deinem Leben, die du erkennst von Jesus. Halte fest an der Gnade. Wisse ganz tief drin, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du ihm sein Leben gegeben hast. Fang an, da drin voranzugehen und jag dem Frieden nach. Und was kannst du für andere tun? Auch die Gnade weiterschenken. Barmherzig sein, lieb sein. Mangelt jemand an Gnade, schenk sie ihm. Genauso, wie du sie kostenlos empfangen hast. Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich weiß, es war jetzt lang, es waren viele Bibelstellen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kommst du dir manchmal auch so vor, oh Mann, in meinem Leben sind wirklich noch so viele Baustellen. Vielleicht hast du dich oft auch selbst verdammt, indem du Gedanken hattest, weil du es einfach nicht hinbekommen hast. Du hast mit einer Sünde zu kämpfen und es kommt immer und immer wieder in deinem Leben hoch. Aber Jesus sagt dir heute, du bist mein Kind. Ich habe dich erkauft und meine Gnade ist da und ich habe Wohlgefallen an dir. Ich habe dir schon längst vergeben. Vor 2000 Jahren am Kreuz habe ich alles für dich vollbracht. Du bist mein Kind geworden. Ich habe ein Erbe für dich. Und ich bin es auch, der dich erzieht. Aber nicht mit als ein strafender und böser Gott, sondern als ein liebender Papa. Und zwar viel mehr, als dein irdischer Papa es kann. Viel mehr und viel besser. Und meine Liebe ist im Überfluss für dich da. Meine Gnade ist für dich da. Und wenn du da bist und du merkst, das trifft auf dich zu, dann sag du Jesus einfach, hier bin ich, erziehe mich. Hier bin ich, erziehe mich. Stell dich ganz bewusst unter die Erziehung des Vaters. Stell dich ganz bewusst darunter als eine tiefe Entscheidung. Vielleicht bist du schon recht alt und bist schon eigentlich ein erwachsener Mensch, der schon weit fortgeschritten ist. Und trotzdem kannst du sagen, ja Jesus, hier bin ich, erzieh mich. Vielleicht bist du ein junger Mensch, der noch viel vor sich hat. Und du kannst sagen, Jesus, erziehe mich. Denn deine Erziehung ist genial. Denn deine Erziehung ist zum Heil, nie zur Verdammnis. Und deine Erziehung ist es, die gründet auf deiner Gnade und deiner Liebe und Barmherzigkeit. Nimm mich damit hinein. Mach das zu einer tiefen, festen Entscheidung in deinem Leben, in deinem Herzen. Komm, Gnade Gottes. Komm, Gnade Gottes. Ich bete, dass deine Gnade in unser Herz fällt. Dass wir keine Angst mehr haben vor dir, Vater im Himmel. Nimm uns die Angst vor dir. Nimm uns die Angst vor Zorn und Strafe und Verdammnis. Nimm uns die Angst und erfülle uns mit deiner Gnade und deiner Liebe, mit deiner Liebe auch zu dir ganz neu. Dass wir überwinden können und wachsen können und Frucht bringen können, die dich ehrt, die dir wohlgefällig ist. Und das setzen wir frei jetzt in unserer Mitte. Wir setzen frei die Frucht des Vaters und die Frucht seiner Erziehung und die Frucht dessen, was er in dir vollbracht hat und vollbringt. Und wir erlauben das, Heiliger Geist, dass du in uns Früchte, die wunderbar sind, zum Vorschein bringst. In Jesu Namen.
Herr, ich komm vor deinen Thron.